Natürlich sind das alles religiöse Fantasievorstellungen, dem Körper zu entfliehen und die Erde zu verlassen. Ersteres ist fast schon eine Karikatur des privilegierten Denkens, und dass es Eingang in die Träume einer neuen Kaste von Milliardären gefunden hat, war wahrscheinlich geradezu unvermeidlich. Doch Letzteres wirkt wie eine strategisch sinnvolle Reaktion auf die Klimapanik, die Erschaffung eines Ersatzökosystems, um uns gegen einen möglichen Zusammenbruch hier abzusichern. Und genauso wird es von den Befürwortern auch dargestellt. Aber das ist rational betrachtet keine Lösung. Der Klimawandel bedroht die Grundlagen des Lebens auf der Erde, aber selbst eine dramatisch zerstörte Umwelt hier bietet immer noch deutlich mehr Lebensqualität als alles, was wir dem trockenen, roten Staub des Mars abtrotzen können. Die nächtlichen Temperaturen dort liegen selbst im Sommer und am Äquator des Planeten bei über 70 Grad unter Null. Es gibt kein Wasser auf der Oberfläche und keinerlei Pflanzen. Wahrscheinlich wäre es mit den nötigen Mitteln möglich, dort oder auf einem anderen Planeten eine kleine, geschlossene Kolonie zu errichten. Aber die Kosten wären so viel höher als für ein gleichwertiges, künstliches Ökosystem auf der Erde und das Ausmaß dieser Kolonie damit so begrenzt, dass jeder, der den Flug ins All als Reaktion auf den Klimawandel vorschlägt, an klimabedingten Wahnvorstellungen leiden muss. Um sich auszumalen, dass eine solche Kolonie einen materiellen Wohlstand bieten könnte, der mit dem vergleichbar ist, den die Tech-Plutokraten im Silicon Valley genießen, muss man noch tiefer im Narzissmus dieser Wahnvorstellungen gefangen sein. Als wäre es genauso einfach, Luxusgüter zum Mars zu schmuggeln wie zum Burning Man Festival. In der Gemeinde der Normalsterblichen, die sich kein Ticket ins All leisten können, kommt der Glauben in anderen Formen daher. Aber es werden Glaubensvehikel in ganz verschiedenen Preisstufen angeboten. Smartphones, Streamingdienste, Mitfahrerdienste und das mehr oder weniger kostenlose Internet selbst. Alles bietet das schillernde Versprechen einer Flucht vor den Anstrengungen und Problemen einer zerstörten Welt. In An Account of My Hut, einem Bericht über die Suche nach einem Haus in der Bay Area und einigen Beobachtungen zur Klimaapokalypse der Waldbrandsaison 2017, dem Jahr, in dem auch die Hurricanes Harvey, Irma und Maria wüteten, beschreibt Christina Nicol ein Gespräch mit einem jungen Verwandten, der in der Technologiebranche arbeitet und dem sie versucht, die Beispiellosigkeit der Bedrohungen durch den Klimawandel klarzumachen. Vergeblich. Warum soll ich mir darüber Gedanken machen? Fragt er. Die Technologien werden es schon richten. Wenn die Erde hinüber ist, leben wir eben in Raumschiffen. Unsere Nahrung drucken wir uns mit 3D-Druckern aus. Wir essen Laborfleisch. Eine Kuh wird uns alle ernähren. Wir ordnen Atome neu an, um Wasser oder Sauerstoff zu erzeugen. Elon Musk. Elon Musk, das ist nicht der Name eines Mannes, sondern einer Überlebensstrategie für die gesamte Spezies. Nicol antwortet, aber ich will nicht in einem Raumschiff leben. Er wirkte ernsthaft überrascht. In seiner Branche hat er noch nie jemanden getroffen, der nicht in einem Raumschiff leben wollte. Dass uns die Technik kollektiv von den Strapazen der Arbeit und der materiellen Entbehrungen befreien könnte, ist ein Traum, der mindestens so alt ist wie John Maynard Keynes, der voraussagte, seine Enkel würden höchstens 15 Stunden pro Woche arbeiten. Doch dieser Traum ging nie in Erfüllung. Der Wirtschaftswissenschaftler Robert M. Thurlow formulierte 1987, in dem Jahr, in dem er den Nobelpreis erhielt, den berühmten Satz: Man sieht überall, dass wir im Zeitalter des Computers leben, außer in den Produktivitätsstatistiken. Diese Erfahrung haben die meisten Menschen in der industrialisierten Welt vor allem in den Jahrzehnten gemacht, die seitdem vergangen sind. Der rasende technologische Wandel hat sich auf fast jeden Aspekt des Alltags ausgewirkt. Aber wenige bis keine greifbaren Verbesserungen in den Punkten mit sich gebracht, an denen wir den wirtschaftlichen Wohlstand üblicherweise ablesen. Das ist wahrscheinlich eine Erklärung für die herrschende Politikverdrossenheit. Der Eindruck, dass die Welt fast vollständig auf den Kopf gestellt wird, aber so, dass wir hinterher mehr oder weniger an der gleichen Stelle stehen wie zuvor. So toll Netflix, Amazon, Instagram und Google Maps auch sein mögen. Das Gleiche gilt, ob Sie es glauben oder nicht, auch für die vielgepriesene Ökostromrevolution, die zu Produktionszuwächsen im Energiebereich und zu Kostensenkungen weit über die Voraussagen selbst der unverbesserlichsten Optimisten hinausgeführt und es dennoch nicht geschafft hat, die Kurve der CO2-Emissionen nach unten zu biegen. Anders formuliert, wir sind nach Milliarden ausgegebener Dollars und Tausenden von großen Durchbrüchen genau an dem gleichen Punkt, an dem wir waren, als die Hippies anfingen, Sonnenkollektoren auf ihren geodätischen Kuppeln zu installieren. Das liegt daran, dass der Markt auf diese Entwicklungen nicht damit reagiert hat, die schmutzigen Energiequellen aufzugeben und sie durch saubere zu ersetzen, sondern dem System einfach mehr Kapazität hinzugefügt hat. In den vergangenen 25 Jahren sind die Kosten pro Einheit erneuerbarer Energien so stark gefallen, dass man den Preis heute kaum noch in der gleichen Messgröße angeben kann. Allein seit 2009 ist der Preis für Solarenergie in den USA beispielsweise um mehr als 80% gesunken. Dennoch ist der Anteil der erneuerbaren Energien am weltweiten Energiemix in den gleichen 25 Jahren kaum gestiegen. Die Nutzung von Solarenergie sorgt also nicht dafür, dass der Verbrauch der fossilen Brennstoffe zurückgeht, auch nicht schrittweise. Sie stützt ihn nur. Für den Markt bedeutet das Wachstum. Für unsere Zivilisation ist es fast selbstmörderisch. Wir verbrennen heute 80% mehr Kohle als noch im Jahr 2000. Und der Energieverbrauch ist nur ein Thema. Die Herausforderung besteht nicht allein im Übergang von schmutzigen zu sauberen Energiequellen, wie der Zukunftsforscher Alex Steffen es bei Twitter so treffend formulierte. Das sei nur das nächstliegende Ziel. Kleiner als die Herausforderung, fast alles zu elektrifizieren, was Energie verbraucht. Womit Steffen die deutlich umweltschädlicheren Benzinmotoren meint. Diese Aufgabe, fährt er fort, sei kleiner als die Herausforderung, den Energieverbrauch zu verringern, die wiederum kleiner sei als die Herausforderung, die Versorgung mit Waren und Dienstleistungen neu zu organisieren, da die weltweiten Lieferketten auf einer umweltschädlichen Infrastruktur aufbauen und die Arbeitsmärkte überall immer noch auf schmutzigen Energien basieren. Außerdem sei es notwendig, alle anderen Quellen emissionsfrei zu machen. Die Abholzung der Wälder, die Landwirtschaft, die Nutztierhaltung, die Mülldeponien. Und man müsse alle den Menschen betreffenden Systeme gegen die bevorstehenden Naturkatastrophen und Extremwetterereignisse schützen. Und eine Weltregierung einführen, oder zumindest eine internationale Kooperation, um ein solches Projekt zu koordinieren. All das sei allerdings eine kleinere Herausforderung, meint Steffen, als das monumentale, zivilisatorische Unterfangen, gemeinsam eine florierende, dynamische, nachhaltige Zukunft zu ersinnen, die nicht nur möglich ist, sondern für die es sich auch lohnt, zu kämpfen. Bei diesem letzten Punkt bin ich anderer Meinung. Die Zukunftsvision ist nicht das Problem. Vor allem für diejenigen, die sich weniger intensiv mit den Herausforderungen beschäftigt haben als Steffen. Wenn wir uns eine Zukunft herbei wünschen könnten, hätten wir das Problem bereits gelöst. Wir haben uns die Lösungen schon ausgemalt. Mehr noch, wir haben sie sogar entwickelt, zumindest in Form von regenerativen Energien. Wir haben nur noch nicht den politischen Willen, die Wirtschaftskraft und die gesellschaftliche Flexibilität gefunden, diese Lösungen umzusetzen, weil das etwas viel Größeres und auch Konkreteres verlangt als Vorstellungskraft. Dafür wäre nicht weniger als eine Generalüberholung der Energieversorgung, der Transportsysteme, der Infrastruktur, der Wirtschaft und der Landwirtschaft nötig. Ganz zu schweigen von unserer Ernährung und unserer Begeisterung für Bitcoins. Die Kryptowährung erzeugt mittlerweile in einem Jahr so viel Kohlendioxid wie 1 Million Transatlantikflüge.